Schönen guten Morgen zusammen. Heute ist ein besonderer Tag. Ich habe Hemd an. Ja? Das sind ganz spezielle Anlässe, zu denen ich ein Hemd anziehe. Extra für euch. Unser heutiges Thema, Erleben statt Begraben. Keine Ahnung, was euch darunter vorstellt. Ihr werdet gleich wissen, was ich mir darunter vorstelle. Mit 14 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Ja? Komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Wurde meiner Meinung nach trotzdem gut erzogen. Ja. Und ich habe dann mit 14 zum Glauben gefunden. Durch was? Durch die Geschichten, durch die Erzählungen, die ich in der Jungschar gehört habe, im Konfirmandenunterricht oder später dann auch im Jugendkreis, durfte ich Erfahrungen machen mit anderen Christen, aber vor allen Dingen natürlich auch mit Gott. Ja. Und deshalb habe ich irgendwann beschlossen, ich glaube, das wäre für mich der richtige Weg, und habe somit zum Glauben gefunden. Und ich begann eine persönliche Beziehung mit diesem mir noch recht fremden Jesus, ja, und ich erlebte was mit ihm. Ja. Und zwar viel, denn ich habe darauf vertraut, dass er in meinem Leben irgendetwas tun möchte, und er hat etwas getan. Es ging über Bewahrung, Veränderungen in mir, Veränderungen in Beziehungen zu anderen Menschen. Jesus hat gearbeitet in meinem Leben. Und eine Sache, die mich damals gestört hat, und die mich jetzt heute an mir selber stört, war, dass ich, wenn ich auf andere Christen geschaut habe, die vielleicht auch älter waren, müssen nicht älter sein, also das hat damit nicht unbedingt was zu tun, aber dass andere Christen das meiner Meinung nach oft gar nicht so irgendwie gelebt haben. Der Glaube, der war halt irgendwas, das hat halt so dazugehört, wie es auch dazugehört, wenn ich in den Sportverein gehe, dass ich mittwochabends ins Training gehe. So gehe ich halt in mein Training am Sonntagmorgen um 9.45 Uhr. Das hat irgendwie so dazugehört, aber das wurde eher so halt mitgelebt und nicht erlebt. Und ich sehe das in meinem Leben heute auch oft so, dass ich das irgendwie jetzt halt auch so mitlebe. Und damit bin ich eigentlich nicht zufrieden. Ich kann also von mir sagen, dass ich lange nicht mehr so viele Erlebnisse mit diesem Jesus habe, wie das vielleicht mal der Fall war. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie sieht es mit deiner Begeisterung aus für diesen Jesus? Was hast du in der letzten Woche mit diesem Jesus gemeinsam erlebt? Denn das ist das, was er möchte von uns, dass wir gemeinsam mit ihm etwas erleben. Wie schaut es da aus? Seid mal ehrlich zu euch selber. Mein Ziel heute ist es, diese Frage zu klären. Warum erlebe ich denn eigentlich so wenig mit diesem Jesus, wenn er mir doch so viel verspricht? Ich möchte euch praktische Tipps geben, das ist immer mein Anliegen, nichts Theoretisches zu erzählen, sondern euch praktische Tipps zu geben, wie wir persönlich oder auch als Gemeinde daran arbeiten können, da etwas zu ändern. Das kann natürlich verschiedenste Gründe haben. Und ich möchte heute auf 4 Gründe eingehen. Keine Panik, der erste Punkt ist der längste. Nach dem ersten nicht denken, um Gottes Willen. Ja, wenn das jetzt so weitergeht, dann sitzen wir heute Abend noch hier. Keine Angst. Der erste Grund, warum wir nichts mit Jesus erleben, jetzt bitte die nächste Folie, ist die Appetitlosigkeit. Was hat das jetzt bitte damit zu tun? Ganz einfach, ich erkläre es euch. Unser Denken in unserer westlichen Welt hier, ja, ist überfüllt von Gedankengut aus den Medien. Die Medien beeinflussen uns ja ohne Ende. Ja. Durch Medien, durch Schule für die Jüngeren, durch den Arbeitsplatz. Ja. Wir werden den ganzen Tag beeinflusst und gefüllt von diesem weltlichen Gedankengut. Wenn wir morgens aufstehen, ich glaube viele von euch, habe ein Smartphone, habe ein Tablet, habe ein Handy oder sonst irgendwas und checken morgens erstmal ihre E-Mails oder ihre WhatsApp-Nachrichten oder ihre Tweets oder sonstiges oder lesen auch Zeitungen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wir nehmen uns keine Zeit, nach dem zu fragen, was denn Gott eigentlich so denkt. Ja? Wir wissen, was Trump denkt, wir wissen, was Putin denkt, aber wir wissen nicht, was Gott denkt. Weil wir uns keine Zeit dafür nehmen, nachzufragen, was denn eigentlich Gott denkt. Das Problem ist, wir verlieren dadurch immer mehr Gottes Gedankengut. Und wenn wir doch Jesus erleben wollen, was ja, glaube ich, das Ziel eines jeden Christen ist, dann kann ich mich nicht mit diesem weltlichen Gedankengut füllen, aber gar nicht nachfragen, was denn eigentlich Gott will. Und jetzt, das wäre beim Jauch die 10-Euro-Frage, weil sie so einfach ist, wie können wir das tun? Ah ja, durch Bibellesen. Durch Bibellesen. Und jeder von euch sagt jetzt, oh Basti, komm, jetzt bring nicht wieder den Punkt. Ja? Jeder weiß es, aber seid mal ganz ehrlich, wie viele von euch tun es denn jeden Morgen? Wie viele Leute nehmen sich morgens Zeit, um sich mit Gottes Gedanken gut zu füllen, indem sie die Bibel lesen, indem sie mal aufschlagen und gucken, was sagt denn eigentlich Gott statt Trump? Das Problem bei der Bibel ist, es gibt keinen Ersatz dafür. Ja, es gibt keinen Ersatz dafür. Keine Bücher, keine Filme über die Bibel sagen mir das, was mir die Bibel sagt. Die können wir das nicht abnehmen. Und wir müssen durch das Bibellesen unser Gedankengut mit Gottes Gedankengut auffüllen. Vielleicht habt ihr schon mal versucht, oder vielleicht, ich bin mir sicher, es machen auch manche von euch, sich morgens eine sogenannte stille Zeit zu gönnen. Eine Zeit zu nehmen, in der ich Bibel lese, in der ich spreche mit diesem Gott, ja, indem ich mir einfach Zeit für Gott nehme. Und da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Manche machen das allein, manche machen das zu zweit, manche machen das mit dem Ehepartner, manche machen das morgens, manche machen das abends, manche machen es auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, weil sie da auch Zeit haben. Aber wenn es nicht klappt bei euch, ja, wenn euch das wirklich schwerfällt, dann liegt es wahrscheinlich nicht daran, wann ihr das macht oder mit wem ihr das macht. Also es liegt nicht an dieser Methode, sondern es liegt einfach daran, dass wir keinen Appetit haben, keinen Appetit, keinen Hunger auf das Wort Gottes. Genauso, ich hatte diese Woche Ferien, ja, und davor war ich die 3 Tage krank, nicht so richtig, aber halt so richtige Männergrippe, ja, so ein bisschen Fieber und so. Und wenn man krank ist, dann hat man halt keinen Hunger, so ist es halt, kennt jeder von euch. Und genauso ist es hier auch. Wenn ich geistlich krank bin, wenn meine Beziehung zu diesem Gott nicht hundertprozentig stimmt, dann habe ich auch keinen Hunger auf das Wort Gottes. Und um dieses Problem zu lösen, müssen wir jetzt wieder diesen Hunger entwickeln. Jetzt sagt ihr, ja, dann sag halt wie. Ja? Nächste Folie bitte. Petrus nennt uns 5 Gründe, warum wir keinen Hunger auf das Wort Gottes haben. Ja? Ich habe es euch in 2 Übersetzungen, da ich den 2. Teil in der Guten Nachricht wesentlich verständlicher finde. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Gleiche Bibelstelle, aber ich würde euch gerne den 2. Teil nochmal von unten vorlesen. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Er nennt also hier 5 Gründe, warum ich keinen Hunger, warum ich keinen Appetit auf das Wort Gottes habe. Das erste ist die Bosheit, ein Begriff, den wir heute gar nicht mehr so groß benutzen, Bosheit. Wenn jemand bösartig ist, ja, und schlechte Absichten hat, jemand, der alles und alle Menschen erstmal negativ, pessimistisch betrachtet, kritisiert und schlecht macht, das ist bösartig, das ist Unrecht. Und wenn du jemand bist, der grundsätzlich diese Einstellung hat, immer so ein Pessimist zu sein, negativ, ich weiß das nicht von euch, seid ehrlich zu euch selber, dann weiß ich eins von dir, wahrscheinlich hast du keine stille Zeit. Denn du hast den Hunger auf das Wort Gottes dadurch schon gestillt, im negativen Sinne. Das zweite ist Trug, Betrug. Wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie falsch sind, aber wir tun sie trotzdem. Das machen wir ja tagtäglich. Jeden Tag machen wir das. Dann weiß ich eins von uns zwei. Wir haben wahrscheinlich keinen Hunger auf das Wort Gottes und tun uns deshalb so schwer mit dieser stillen Zeit. Das dritte ist die Heuchelei. Schauspielerei auch. Wenn man jemanden spielt, der man gar nicht ist. Eine Predigt vom Rainer Mitte des Jahres hat mich ziemlich lange beschäftigt, wo es darum geht, mit dieser Fassade, die wir aufbauen, die wir vielleicht auch als Kirche aufbauen. Wir kommen hier sonntagmorgens rein und wenn mich jemand fragt, wie geht's mir, wie im Alltag eben auch, dann sage ich gut, auch wenn es nicht so ist. Ich habe so eine Fassade, ich habe irgendetwas, was ich versuche aufrechtzuerhalten, weil sonst mache ich mich ja angreifbar. Also ich bin ein Heuchler, ich bin ein Schauspieler. Wenn du so tust, als wärst du ein lieber, netter Christ, aber eigentlich sieht es ganz anders aus bei dir, dann ist eines klar, du hast keine stille Zeit. Das vierte ist der Neid, wenn du anderen nichts gönnst und immer nur auf dein eigenes bedacht bist. Du wünschst anderen lieber was Schlechtes. dann hast du den Hunger auf das Wort Gottes wahrscheinlich schon ausgelöscht. Wir haben jeden Samstagmorgen unser Familienfrühstück daheim. Das ist heilig. Ja, da fahren wir, die drei Kids und ich, fahren zum Bäcker. Maria richtet so lange den Frühstückstisch. Dann gibt es Frühstückseier. Ja. Und die Kinder dürfen sich beim Bäcker aussuchen, welches Brötchen sie wollen. Außer Schokogrosso. Ja. Und meistens läuft es auf eine Brezel raus. Brezel oder normales Grosso. Und wenn wir dann daheim sind und essen, dann ist die Brezel schon gar nicht mehr so gut. Die eigene. Die vom anderen, das ist die gute Brezel, die will ich haben. Ja? Und ich bin neidisch auf das, was der andere hat. Ja? Das ist jetzt im kindlichen Sinne, aber wir sind doch genauso. Wir sind doch auch neidisch auf einen Arbeitskollege, der vielleicht die Position bekommen hat, die ich haben wollte. Ja? Oder auch in unserem privaten Umfeld. Ja? Mein Vater behandelt mich vielleicht anders, zumindest habe ich so das Gefühl, als meinen Bruder oder meine Schwester. Oder bei euch Älteren, wenn es ums Erbe geht. Ja? Ihr denkt ja, warum kriege ich so wenig und der andere so viel? Neid ist in uns drin. Ja? Und das Letzte ist die üble Nachrede, das Lästern, das wir ja auch zu Genüge tun. Auch wenn es nicht einmal falsch ist, also ich muss ja nicht mal dazu lügen. Ja? Also in der Schule, da sind 1050 Leute bei uns, ja? Da erlebt man immer was. Ja? Es ist immer High Life. Und ich erzähle es daheim der Maria viele Sachen und bei manchen frage ich mich, warum erzähle ich das eigentlich? Ja, das hat für sie rein keinen Informationswert eigentlich, ja, sondern das ist eigentlich Lästern. Ich lüge nicht einmal, ich erzähle die Wahrheit, aber warum erzähle ich es denn? Nur um jemand anderes schlecht zu machen oder um mich besser dastehen zu lassen? Ist doch Blödsinn. Wenn du also Probleme mit dieser stillen Zeit hast, du sagst, ich schaffe das nicht, das ist mir zu anstrengend. Ja? Trotz Gleitzeit kann ich um 9 anfangen, aber ich schaffe es nicht, um 8 aufzustehen und mir diese Zeit zu nehmen. Dann müssen wir an diesem Hunger, an diesem Appetit arbeiten. Ja? Wie funktioniert das? Wir müssen Buße tun. Wir müssen zu Gott kommen und ihm diese Sachen hinlegen. All eure Sorgen werft auf ihn. Das ist eine meiner Sorgen. Heuchelei, Neid, üble Nachrede, Trug, etc. Diese Sachen, die beschäftigen mich, bringen sie zu Jesus. Dann haben wir auch wieder Hunger auf dieses unverfälschte Wort. Und das Gleiche wie bei Krankheit auch, diese ist wie Medizin. Danach geht es mir wieder besser. Nächste Folie bitte. Der zweite Punkt, warum ich so wenig mit Jesus erlebe, ist die Lieblosigkeit. Was verstehe ich darunter? Nächste Folie bitte. Jesus wurde einmal gefragt, was ist das wichtigste Gebot des Gesetzes. Und Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies aber ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ihr kennt diese Stelle alle. Was steht drin? Liebe den Herrn, deinen Gott. Wenn dir ein Mensch gleichgültig ist, dann merkst du das schnell an zwei Dingen. Punkt 1, du sprichst nicht mit ihm. Stell dir vor, du gehst auf den Geburtstag. Ja? Wenn dir die Person, die da hinter der Ecke steht, nicht wichtig ist, dann sprichst du nicht mit dieser Person. Und sollte diese Person zu dir herkommen und sagen, du Basti, also ich habe letztens gesehen, wie du mit der Person gesprochen hast, ich glaube, da hast du einen Fehler gemacht. Dann denke ich doch, ja, was willst du mir eigentlich sagen? Du sprichst nicht mit ihm und du hörst nicht auf ihn. Wenn du also mit Gott wenig sprichst und nicht auf ihn hörst, dann weißt du eine Sache über dich selbst. Gott ist dir eigentlich relativ gleichgültig. Und du hast keine große Liebe für ihn. In einer richtigen Ehe lebt man ja auch nicht nur zusammen, um sich irgendwie gegenseitig zu helfen, des Geldes wegen, der Kinder wegen, der Bequemlichkeit oder des Ansehens wegen. Sondern die wichtigste Komponente ist auch die Liebe. Und so auch in dieser Beziehung zu Jesus. Jesus will, dass wir ihn lieben. Und wenn du Probleme mit deiner stillen Zeit hast, dann kann es sein, dass du verlernt hast, Jesus zu lieben. Nur weil du morgens, wenn du das überhaupt tust, dir eine stille Zeit nimmst, 10 Minuten in der Bibel liest, noch ein Gebet sprichst und abends auch noch ein Gebet sprichst, es aber zum Amen nicht mehr schaffst, weil du davor eingeschlafen bist, ja, ist es ja noch lange keine Beziehung, keine Liebesbeziehung vor allen Dingen. Da braucht es mehr dazu. Also such nach einer Möglichkeit, wie du diese Liebe aufrechterhalten kannst. Wie funktioniert es in der Ehe? Sprechen und zuhören. Was anders ist es bei Jesus eigentlich auch nicht. Nutz doch die Zeit, die du hast, und du hast die Zeit. Dass wir keine Zeit haben, ist immer nur ein Vorwand. Du hast die Zeit, wenn ich morgens mit dem Fahrrad, ich fahre meistens mit dem Fahrrad nach Pforzheim, wenn ich da morgens mit dem Fahrrad fahre, dann habe ich eine halbe Stunde oder sowas Zeit, ja dann zwischen Diedlinger und Pforzheim geht es am besten, da sind keine Autos unterwegs auf der alten Diedlinger Straße, ja da spreche ich mit Jesus, da sage ich ihm, was mich heute beschäftigt, was vor mir liegt. Auch du hast einen Weg zur Arbeit. Der ist vielleicht kürzer, vielleicht länger. Dafür hast du dann, wenn du weniger Anfahrt hast, eine längere Mittagspause oder sowas. Nutz diese Zeit, um mit diesem Jesus zu sprechen. Ich kann mich noch daran erinnern, der Carsten sitzt da hinten, der denkt sich jetzt, oh Gott, was will der jetzt? Du musst nicht nach vorne kommen, nicht tanzen, nichts. Es ist nur eine Geschichte, die mir der Kasi mal erzählt hat und die mich wirklich beeindruckt hat. Ja? Also wirklich jetzt. Schon eine ganze Weile her, ich glaube, da war er noch bei der Firma Bräuning in Pforzheim. Wir hatten es im Jugendkreis über das Thema Gebet, wo es heißt, betet alle Zeit. Ja? Und der Kasi kam dann abends im Jugendkreis und hat gesagt, weißt, heute war eigentlich ziemlich cool. Ich habe 8 Stunden an einer Maschine gearbeitet, die wirklich 0 Hirnschmalz braucht. 0. Ja? Ich habe heute eigentlich 8 Stunden gebetet. Ja? Und dann habe ich gedacht, ey, wow. Ja? Also seine Zeit so effektiv zu nutzen, ja, das ist beeindruckend. Kasi ist sehr löblich. Meine ich von ganzem Herzen so. Der nächste Punkt, bitte nächste Folie. Nach Appetitlosigkeit, Lieblosigkeit ist die Visionslosigkeit. Ohne Visionen, ohne Ziele gehen wir Menschen kaputt. Das steht schon in den Sprüchen. Ja? Wir brauchen also etwas, worauf wir hinarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas verfolgt, aber vor 2-3 Wochen war ja der Ironman, der Triathlon in Hawaii und wir haben ja so einen lokalen Matador aus Mühlacker, der Sebastian Kienle, der sogar Dritter wurde, ja, nach so einem 8-Stunden-Tag. Und wisst ihr was? Ey, der hat ein Ziel gehabt. Sein Ziel war, ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Und sein ganzes Leben hat sich daraufhin ausgerichtet, auf dieses Ziel. Und wir müssen uns selber 2 Fragen für unser eigenes Leben stellen. Was ist denn unser Ziel? Was ist dein Ziel? Und das Zweite ist, warum tust du, was du tust? Das ist ja abhängig von diesem Ziel. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ja, dann weiß ich auch nicht, warum du etwas tust. 2007, ich habe letztens Bilder sortiert, 12 Jahre her, war ich mit dem Nathanael Jonikat und mit dem Friedrich Jonikat und mit dem Dompfer und so im Fahrradurlaub in Österreich. Und der Natles, der saß immer vorne neben mir, weil er meistens Durchsetzungsvermögen hatte und vorne sitzen wollte. Ist der da? Nein, schade. Und dann der Natles, der war unser Navigator. Ja, der hat die Karte von mir bekommen. Ich war der Einzige über 18, ich war 21. Und bin gefahren und habe gesagt, Natles, du musst mir sagen, wohin. Ach, der Natles, der hat von Tudor und Blase keine Ahnung gehabt. Der hat nicht einmal das Ziel gefunden. Ja. Geschweige denn die Karte richtig rumkalte. Also seine ganze Aussage war quasi völlig für die Katz. Ja? Was will ich euch da damit sagen? Wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, dann kann ich ja auch mich nicht danach richten. Dann kann ich auch nicht mein Leben danach ausrichten. Wenn du also in die Ewigkeit möchtest, und das ist ja das absolute Endziel, aber ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele Ziele vorneweg, dann nimm deine Landkarte. Die ist ungefähr so groß und so dick. Ja? Nimm sie zur Hand, um dich zu orientieren. Was erwartest du denn, wenn du nicht weißt, wo du hin musst? In der Apostelgeschichte steht, dass Jesus uns Visionen, dass er uns Ziele geben möchte. Persönliche Ziele, Ziele für die Gemeinde, Ziele für meine Familie. Ja? Und wenn du ein wiedergeborener Christ bist, jemand, der sich für Jesus entschieden hat, dann möchte Gott dir auch Ziele geben. Er möchte dich zu einem Mann oder zu einer Frau Gottes machen. Lass dich auf diese Ziele ein. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich habe ja sogar Ziele, aber es scheitert irgendwie an meiner Disziplinlosigkeit. Ich schaff's einfach nicht, ich krieg's nicht gebacken. Bei uns in der Schule, wenn wir Problemschüler haben oder sonst irgendwas, oder es gibt's auch in der Arbeitswelt, da setzt man Zielvereinbarungen. Man setzt sich mit dem zusammen und guckt, okay, was können wir uns jetzt für ein Ziel stecken und dann treffen wir uns in 2 Monaten nochmal und gucken, ob wir dieses Ziel erreicht haben. Vielleicht bringt euch so eine Zielvereinbarung, die ihr mit euch selber schließt, ja auch was. Nehmt euch einen Bibelleseplan oder irgendwas, was euch hilft, da dran zu bleiben. Und wenn es mal einen Tag nicht funktioniert, egal, dann lass den Kopf hängen und sag, ja, jetzt funktioniert nicht mehr. Ich lasse es jetzt am besten. Sondern überspringt halt den Tag oder holt es nach, wie auch immer. Jetzt der letzte Punkt, Undankbarkeit. Eigentlich der größte Punkt. Und der größte war der erste. Ich bleibe bei meinem Versprechen. Aber einer der wichtigsten. Wir lesen an vielen Stellen in der Bibel Folgendes. Zum Beispiel bei 1. Thessaloniker 5,18: Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Warum? Dankbarkeit ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, was uns oft gar nicht so bewusst ist. Gott möchte uns verwandeln. Er möchte uns, haben wir gerade eben gesagt, zu Männern und Frauen Gottes machen, indem er unser Denken verändert. Und als Christen wollen wir doch lernen, so zu denken, wie Gott es tut. Aber wie? Er kann es tun, wenn wir bereit sind, ihm zu danken. Weil zwischen diesem Danken und zwischen diesem Denken ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang. Nächste Folie bitte. In Römer 1, 21 lesen wir: Obwohl sie Gott erkannt haben, ließen sie ihm nicht die Ehre zuteil werden, die Gott zusteht. Sie dankten ihm auch nicht. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen und ihr uneinsichtiges Herz hat sich verfinstert. Während sie vorgaben, weise zu sein, machten sie sich zum Narren. Also weil sie Gott nicht dankten, wurde ihr Denken verfinstert. Wir werden also blind für die Wahrheit, wenn wir undankbar sind. Ihr kennt es auch, undankbare Menschen sind schwer zu ertragen, weil es ist einfach immer alles anstrengend und ist alles schlecht. Und man kann nichts recht machen. Wenn ihr später nach Hause fahrt, ich wünsche es euch nicht, und ihr seid auf dem Weg nach Elmendingen und im Kreisel habt ihr geschlafen oder der andere hat seinen Blinker nicht gesetzt oder doch gesetzt und fährt weiter und ihr fahrt in den Rhein, ja, ist natürlich total ungeschickt, aber dann habe ich zwei Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Erstens, ich bin undankbar. Ist mein gutes Recht, ich kann ja undankbar sein. Aber dann sage ich damit entweder erstens, Gott, du hast einen Fehler gemacht, weil sowas darf ja eigentlich nicht passieren. Macht Gott Fehler? Oder zweitens, ich sage, Gott, du liebst mich nicht so sehr, wie du es gesagt hast, weil ansonsten hätte ich ja jetzt diesen Unfall gehabt oder meine Arbeit verloren oder meinen Fuß gebrochen oder meine Ehe wäre den Bach runtergegangen. Liebt dich Gott? Ganz sicher. Oder aber ich kann dankbar dafür sein. Und vielleicht sage ich, ich habe keine Ahnung, wofür das gut sein soll, aber ich vertraue darauf, dass du es gut mit mir meinst. Und dass alles irgendwie einen Zweck hat. Danke. Das ist eine Herzenshaltung. Das ist eine Herzenshaltung, die einen enormen Einfluss auf unser Denken hat. Und Gott schenkt Veränderung, indem er unser Denken verändert. Dann steht hier noch dran, gerade eben stand es dran, den Geist löscht nicht aus. Den Heiligen Geist, den löschen wir aus, indem wir nicht Danke sagen. Und nur weil ich persönlich nichts Gutes in dieser Situation sehen kann, bedeutet es ja nicht, dass ich nicht dafür danken kann. Ich kenne keinen Vers in der Bibel, der sagt, wenn du dich von Herzen danach fühlst, dann sei dankbar. Es gibt aber ganz viele, in denen steht, dass wir alle Zeit dankbar sein sollen. Deswegen müssen wir anfangen, dankbar zu sein. Warum erlebe ich so wenig mit Jesus? Wenn du das Gefühl hast, dass dein Glaube mehr und mehr begraben wird, anstatt dass er erlebt wird, dann kann es durchaus sein, dass du an einem dieser vier Punkte deine Probleme hast. Entweder in der Appetitlosigkeit, dass dir Heuchelei, Neid, Bosheit, üble Nachrede so in deinem Leben irgendwie verankert sind, dass du überhaupt gar keinen Hunger hast, gar keinen Appetit auf das Wort Gottes. Bring's zu ihm. Oder dass du einfach diese Liebe für Jesus verloren hast. Ja, weil es keine Beziehung ist, sondern so eine Art Pflichterfüllung. Oder du Sprechzeiten hast mit Gott, morgens 10 Minuten und abends 5 Minuten. Das ist eine Beziehung, sprechen und hören. Oder das Dritte, dass du gar keine Ziele, keine Vision hast und du ja deswegen gar nicht weißt, wo du eigentlich hin möchtest. Und das Vierte, die Undankbarkeit. Dass du eine falsche Herzenshaltung hast, die es dir schwer macht, Veränderungen zu empfangen. Weil in der undankbares Herz hat Gott seine Schwierigkeiten, etwas zu tun, weil du gar nicht bereit dafür bist. Etwas mit Jesus zu erleben, bedeutet also, in einer Beziehung zu leben. Ich weiß, ihr hört heute wenig Neues, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, das zu hören. Und in der Beziehung, da tauscht man sich aus, da redet man über alles. Er ist lebendig und er freut sich gerade bester Gesundheit. Und er wartet auf dich. Amen.